herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einer neuen Folge Lernspiration Deep Dive. Heute wieder mit einer grandiosen Gästin. Das ist tatsächlich eine Wiederholungstäterin. Ich habe heute das dritte Mal Victoria Weber im Was lernst du Podcast zu Gast. Und Victoria ist für mich tatsächlich wie so eine Art Mastermind rund um das Thema Creator Economy. Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Victoria ist einerseits Online-Unternehmerin, zum anderen ist sie die Host des Creator Way Podcast und Newsletter. Und das sind tatsächlich zwei Formate, die ich heiß und innig liebe und die ich tatsächlich sehr konstant auch lese und höre. Und deswegen wüsste ich gar nicht, wen ich lieber interviewen würde zum Thema Creator Economy und was wir als Learning and Development Professionals von der Creator Economy abschauen können. Deswegen, liebe Victoria, herzlich willkommen zurück zu Runde 3. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
Ja, was ein Intro. Danke, danke.
Sehr gerne. Ich freue mich wirklich, dass du wieder da bist. Und ich freue mich auch riesig auf unser Thema heute. Und ehrlicherweise würde ich gern mit dir mal so ein bisschen aus der Makroperspektive einsteigen. Weil du hast ja, das habe ich gerade ja auch schon in der Intro einfließen lassen, eine große Begeisterung für die Creator Economy. Was fasziniert dich denn da eigentlich so dran?
Oh, da können wir ein paar Stunden drüber reden. Ich habe ja selber einen kompletten Podcast zu dem Thema. Wenn ich es jetzt aber mal für die quasi Quick-Variante zusammenfassen müsste, ich glaube, das, was mich am meisten fasziniert, ist, dass man durch die Creator Economy, also die Gesamtentwicklung, dass im Prinzip einzelne Leute so ein bisschen diese Mittelsmänner umgehen können, dass da eine total große Chance besteht für alle Leute, die ein bisschen kreativ sind oder die Ideen haben oder die selber irgendwas in die Wege leiten wollen, dass man eben nicht von irgendwelchen sogenannten Gatekeepern quasi gebremst wird. Und ich selber bin in meinem Leben sehr oft von gewissen Gatekeepern gebremst worden und deswegen fand ich das total cool, dass es dass es eine Entwicklung gibt, wo bestimmte Tools zur Verfügung stehen, wo es auch eine Entwicklung gibt, dass Leute auch den Content gerne natürlich haben wollen von echten Menschen, wo nicht irgend noch ein Fernsehproduzent, Fernsehsender oder ein Plattenlabel dazwischen sein muss oder bei YouTube Fernseh, also zum Beispiel eine Show oder sowas, sondern jeder kann sich einfach ins Internet setzen und selber Content machen. Klar, da gibt es auch sehr viele Nachteile dazu, das ist, glaube ich, auch vielen Leuten bekannt, aber für die, ich sage jetzt mal, Seriösen unter den Leuten, die sowas machen, es ist einfach eine Wahnsinnswelt, weil ich glaube, dass es erstmalig so richtig historisch so ist, dass kreative Leute einen Vorteil haben. Also ich glaube, wenn man früher in Anführungszeichen reich werden wollte, dann musste man wahrscheinlich so in Finance arbeiten, man musste Produktionsmittel haben, man musste dies, das. Und heute kann man quasi durch seine Ideen, durch seine Kreativität und so weiter sozusagen das monetarisieren. Und das finde ich höchst faszinierend. Und ja, also einfach wirklich eine krasse Chance.
Das kann ich total nachvollziehen. Und also im Endeffekt geht es ja eigentlich, also sagen wir mal unter diesem Dach, geht es ja darum, dass ich als Einzelperson über meine ganz eigenen Kanäle Content sozusagen in die Welt bringe, dadurch eine Bekanntheit erlangen kann, den Content selbst monetarisieren kann, da aber auch Produkte sozusagen draufsetzen kann, sowohl physischer als auch digitaler Natur. Und ich bin völlig bei dir, das ist eine riesengroße Chance. Und wie ganz vieles, was ja tatsächlich in irgendeiner Form cool ist, ist die Creator Economy natürlich auch in den, etwas, was in den USA extrem groß geworden ist. Und was so aus meiner Sicht erst relativ langsam hier in den deutschsprachigen Raum rüberschwappt. Und ich nehme tatsächlich auch nach wie vor wahr, dass viele Menschen diesen Terminus Creator Economy immer noch so ein bisschen mit dem klassischen Influencertum gleichsetzen. Kannst du das mal nochmal differenzieren, weil es ist ja eigentlich in deinem Verständnis genau das eben nicht.
Ja, und das ist aber auch, bin ich mir auch dessen bewusst, deswegen ist es mit diesem Namen auch Creator Way, mein Podcast und so weiter, ist, wenn ich mit englischsprachigen Leuten rede, die wissen sofort, worum es geht. In Deutschland denken sie, oh, du machst Influencer-Content. Und dann sage ich, nee, weil Creator ist auch in der größeren Perspektive eigentlich eher sowas wie, da sind auch Online-Kursersteller mit gemeint, da sind auch zum Beispiel LinkedIn-Experten mit gemeint, wie zum Beispiel eine Cornelia Atula. Es sind Leute mit gemeint, die einen Podcast haben, obwohl sie nirgends bei irgendeinem Social Media Ding auftauchen. Also es ist im Prinzip Content Creator oder natürlich auch Kurs Creator oder sowas, wenn man das so will. Mhm. Es gibt sehr viele Leute, die Creator mit Influencer gleichsetzen. Das heißt, da braucht man sich nicht wundern, wenn das total verwirrend ist. Es gibt auch keine offizielle Definition. Für mich ist allerdings Influencer eine Subkategorie für einen Creator. Das ist einfach eine Art zu monetarisieren, nämlich ich habe halt super viel Content, ich zeige mein Leben und die Leute sollen dann Werbeprodukte kaufen, quasi so über Sponsoring. Das ist aber nur eine von Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Monetarisierungsmöglichkeiten. Das heißt, es ist halt die, ich sage jetzt mal, in der breiten Masse der Leute bekannteste Art von Creator, aber es ist jetzt nicht das, was ich jetzt mit einem Creator gleichsetzen würde. Und ich weiß aber, dass mir da einige widersprechen, denn alle, die in diesem Influencertum arbeiten, die möchten natürlich diesen Begriff sehr gerne für sich deklarieren, zumindest im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen ist das nicht so.
Mhm. Ja, das finde ich ganz spannend, weil also mir geht es tatsächlich auch so, wenn man mal so durch die klassischen Influencer-Sternchen auf Instagram und Co. sozusagen swiped, die schreiben sich ja in der Zwischenzeit alle sehr gerne dieses Label Creator auf die Stirn. Und das ist aber in meinem Verständnis auch tatsächlich überhaupt nicht das, was wir jetzt unter diesen Terminus Creator Economy fassen würden und was wir heute tatsächlich auch besprechen wollen. Ich finde tatsächlich aber ein sehr cooles Beispiel, was wahrscheinlich auch der ein oder andere Zuhörende heute kennen könnte, aus dem amerikanischen Raum, ist Ali Abdaal. Ist ja sozusagen auch einer wirklich der größten Creator. Der hat unter anderem das Buch Feel Good Productivity geschrieben. Ich glaube, es ist in der Zwischenzeit auch ein ganz krasser Bestseller geworden. Macht auch ganz viel Content rund um das ganze Thema Zeitmanagement, Prioritätenmanagement. Also hat da unendlich viele YouTube-Videos dazu, hat aber auch Kurse, die er dazu anbietet, also bezahlte Kurse und E-Mail-Strecken, die er verkauft. Also das heißt, der hat wirklich auch ein riesiges Content-Universum sozusagen rund um sein Thema herum. Und vielleicht können wir tatsächlich, ist nur nicht notwendigerweise Ali, aber einfach mal grundsätzlich so ein bisschen auch an diesen Ami-Creatern aufdröseln. Was gibt's denn eigentlich an coolen Creator-Formaten? Weil ich habe ja gerade schon so ein bisschen einfließen lassen. Da sind YouTube-Videos, da sind Newsletter, da sind Karussell-Posts und so weiter. Es ist ja wirklich eine Riesenmasse unterschiedlicher Content-Formate. Und ich würde mit dir gerne mal so ein bisschen reinspringen, was so ein bisschen das Best-of ist, was du cool findest. Und dann würde ich gerne mit dir aufdröseln, was wir da vielleicht auch an Formaten uns fürs Corporate Learning stibitzen können.
Mhm. Also eine Sache, die gerade absolut super trendet und was jetzt auch so ein eigenes neues Genre sozusagen wird, auch in so Kurzvideos und so weiter, sind sozusagen Serien. Mhm. Das bedeutet, man nimmt, also das kann alles Mögliche sein. Es gibt Leute, die zeigen immer in 15 Sekunden Ausschnitten, wie sie gerade ihr Haus renovieren. Es gibt Leute, die machen jeden Tag irgendeine bestimmte Challenge und dann jeden Tag läuft sie anders und so weiter. Oder es gibt einen bestimmten Jingle und dann folgt immer XY. Also es gibt gerade in der ganzen, vor allem Kurzvideo-Bubble tatsächlich, also wo kurze Hochkant-Videos, das ist dann natürlich TikTok, das ist YouTube Shorts, das ist Instagram Reels und so weiter. Die laufen gerade extrem heiß, was Serien angeht. Das bedeutet, das Problem von ganz vielen Social-Media-Plattformen war immer, dass man, erst gab es diese Ära des Followertums, da hat man die Sachen gesehen von den Leuten, denen man gefolgt hat. Cool, das war nice. Dann haben aber alle Social-Media-Plattformen inzwischen, also fast alle, eher auf Interessenbasiert statt Follower-basiert umgestellt, was bedeutet, dass man nicht mehr den Content angezeigt bekommt von Leuten, denen man folgt, sondern das, was einen gerade so interessiert. Und das switcht dann auch tatsächlich relativ schnell. Und das bedeutet, dass man, obwohl man gesagt hat, ich möchte jetzt bitte dieser Person folgen und deren Content angezeigt bekommen, dann sagt die Plattform, nee, du scheinst dich gerade aber für, keine Ahnung, Stricken zu interessieren und eben nicht für deinen Business-Content, dann zeige ich dir Strickvideos an, als Beispiel. Und das sorgt natürlich dafür, dass Leute aus dem Nichts wilde, riesengroße Reichweiten bekommen, weil die einfach die haben dann irgendwas getroffen, einen Nerv oder so, und deswegen ist auch dieses Virale, das ist noch viel exzessiver in den Zahlen geworden als früher, weil man einfach, früher mussten dann einfach die ganzen, also musste als Basis viele Follower haben, um quasi viral gehen zu können, zumindest im Durchschnitt. Und heute ist es eher so, dass alles kann viral gehen. Weil wenn man halt den richtigen Nerv trifft und die richtigen Interessen, dann kann man auch mit einem Account, der fast null Follower hat, kann man auch total durch die Decke gehen. Das hat aber jetzt mit sich geführt, dass die Leute mit den ganzen Followern natürlich das Problem haben, so ja, okay, jetzt habe ich ganz viele Follower, aber meine Inhalte sieht keiner mehr. Und das heißt, dass man irgendwie sich was überlegen muss, dass die Leute einen Grund haben, zurückzukommen zu meinem Account und nicht einfach nur so was bekommen. Und das hat er dazu geführt, dass die alle angefangen haben, oder halt die ersten fangen jetzt auch so richtig an, Serienformate zu machen, wo man sagt, okay, wir machen eine Serie, da ist irgendwas, entweder wie gesagt der Jingle oder irgendwas ist immer gleich. Und die Leute haben so, das ist wie so eine Telenovela, wo man am Ende so einen Cliffhanger drin hat und am nächsten Tag will ich weitergucken. Oder manche machen sogar mehrere am Tag. Und das hat einfach so ein bisschen das Problem von der ganzen Kurzvideo-Entdeckungssache gelöst, dass man eben wieder einen Grund hat, zu diesem Account zurückzugehen. Und dass deswegen auch die Algorithmen sehr stark wieder diese Serienformate den Leuten zurück ausspielen, weil die sagen, ah ja, okay, die mag das. Oh, das ist irgendwas Besonderes, geben wir ihr mehr davon. Und dann kann man den Leuten sozusagen die ganze Serie vorspielen. Und das ist halt ganz cool, weil das, glaube ich, auch relativ genau auf so einen Learning- und Development-Bereich umzusetzen ist. Weil man sich im Prinzip auch so ein bisschen überlegen muss, so, viele von solchen Sachen sind halt immer so sehr in sich geschlossen, genau wie früher quasi der klassische Content. Wie kann ich was machen, was breit genug ist, dass da viel reinpasst? Also gerade auch so Serienformate, die müssen ja auch, wenn es gut läuft, müssen sie verlängert werden und so weiter. Und was ist aber gleichzeitig quasi spezifisch genug, dass es ein cooler Seriengedanke ist? Und da gibt es zig Beispiele, ein super populäres, das hat jetzt nichts mit Learning und Development zu tun, aber da gibt es einen Creator, der im Pokémon-Bereich ist. Der heißt Pat Flynn, der ist bekannt geworden durch Business-Content und der hat jetzt aber auch einen Pokémon-Kanal. Ich hoffe, dass jeder hier, der hier zuhört, weiß, was Pokémon ist. Die gibt's ja jetzt inzwischen schon 20, 30 Jahre. Auf jeden Fall lief das alles so mittelmäßig und der hat dann irgendwann beschlossen, er macht eine Serie, hat einen eigenen Jingle produzieren lassen und die Serie läuft unter Should I open it or should I keep it sealed? Was bedeutet, man kauft bei Pokémon immer so Päckchen, die noch zu sind und wenn die noch zu sind, kann man sie für mehr Geld weiterverkaufen und das ist dann so ein Sammler Kanal sozusagen. Mhm. Und alle Leute wollen natürlich immer wissen, wenn dieser Jingle kommt, macht er diese Packung jetzt auf oder nicht? Und wenn ja, was passiert dann? Und wenn nein, warum nicht? Und was kriegt er dann dafür für Geld? Und das ist inzwischen in dieser Bubble, also da gibt es noch einige weitere Beispiele, aber das ist in dieser Bubble einfach so ein Hit geworden, dass jetzt alle anfangen, das zu kopieren und sich eigene Jingles zu überlegen und so weiter. Und wenn man sowas zurückdenkt auf sein eigenes Thema und auf seine eigenen ob das jetzt quasi ein Business-Angebot ist oder ein Learning-Angebot quasi, wo es was zu lernen gibt, ist sehr, sehr spannend. Weil wenn man jetzt so im Learning-Bereich bleibt, ich habe vor kurzem was sehr Interessantes entdeckt, was ich ganz cool fand. Ich weiß leider nicht mehr den Account-Namen, aber das war so entweder ein Kunstmuseum oder ein Kunstverein oder irgendwie sowas. Mhm. Und haben dann immer ein Gemälde genommen, so reingezoomt und gesagt, warum ist da eigentlich eine Schlange hinter dem Baum? Und dann wird irgendwie so erklärt, was das ist, von wem das gemalt wurde und dann im Prinzip so die Geschichte des Künstlers und wie das so im Zusammenhang der Zeit war und so weiter, aber so ein bisschen in Richtung Gossip erzählt. Mhm. Und am Ende denkt man, wow, krass. Und man hat im Prinzip dieses Bild analysiert bekommen und erklärt bekommen, auch in was für einer Epoche ist das und so weiter. Aber man hat es überhaupt nicht gemerkt, sondern man dachte einfach nur, was ist jetzt eigentlich diese Schlange hinter dem Busch und wie hängt sie mit dem, keine Ahnung was, zusammen. Und solche Sachen fand ich sehr, sehr spannend. Bei dem im Speziellen ist es jetzt auch so, dass der Algorithmus jetzt anscheinend bei mir entdeckt hat, dass ich mich für klassische Bilder interessiere, weil ich mir das so angeguckt habe. Und das ist zum Beispiel so eine Serie, ich sehe sofort auf den ersten Blick, wenn mir das angezeigt wird, dass das von denen ist. Mhm. Und ich gucke mir das total gerne an, weil ich habe das Gefühl, ich weiß hinterher mehr. Es ist extremst, also entertainend sozusagen. Also ich bin sehr, sehr gut beschäftigt. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, das ist jetzt keine sinnlose Zeit, die ich verdattelt habe, sondern ich weiß jetzt wirklich mehr über Kunstgeschichte, obwohl ich jetzt in diesem speziellen Fall mich eigentlich gar nicht in diesem Bereich weiterbilden wollte, aber das kam halt so durch meine Recherche. Und das heißt, was man daraus für sich mitnehmen kann, ist wirklich, dass man gucken muss, gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte oder irgendeine Sorte von Sachen, die man in den Rahmen packen kann, wo Leute denken, ah ja, da gucke ich jetzt mal wieder rein oder oh, wie geht's weiter? Und es kann natürlich sein, also das eine ist, dass man sogenannte dynamische Serien macht. Man hat eine Geschichte und man muss die nacheinander gucken. Mhm. Das gibt's in den asiatischen Gebieten, gibt's ganz viele, die machen inzwischen so 90-Sekunden-Serien. Die bestehen aus 90-sekündigen Episoden, was total krass ist. Aber was jetzt so den klassischen Kurzvideo-Content angeht, muss es natürlich eher so seriell sein. Also, dass man sagen kann, dass man muss nicht unbedingt wissen, was davor passiert ist, um einsteigen zu können.
Mhm. Oh, ich finde das total spannend. Ich habe gerade so überlegt gehabt, wie könnte man das übertragen auf so diese klassischen Themen, die man ja eigentlich immer im Corporate-Umfeld hat. Also sowas wie, wir haben misskommuniziert und jetzt ist irgendwie das Projekt total beschissen gelaufen. Und dann könnte man ja tatsächlich zum Beispiel wirklich in so eine Eskalationsszene reinzoomen und dann halt sozusagen wieder rauszoomen und erklären, warum ist das jetzt gerade schiefgelaufen. Das war jetzt so ein Gedankengang, den ich hatte. Und du hast mich ehrlicherweise aber auch gerade mit diesem Seriengedanken nochmal total gecatcht, weil einerseits ich gerade für mich feststelle, aber tatsächlich gar nicht notwendigerweise nur auf den im Bereich Social Media, sondern dass ich grundsätzlich gerade wieder total auf Serien stehe. Und zwar gar nicht auf die, die man durchbingen kann, sondern, also gerade, sagen wir, die neueren Serien, die jetzt auch erst übersetzt werden, die werden ja ganz bewusst wieder so, wie wir irgendwann mal groß geworden sind. Da kommt eine neue Folge irgendwie jeden Mittwochabend. Und du musst wirklich auf die warten. Und ich finde das so spannend, dass wenn ich wirklich was gefunden habe, was ich gucken möchte, dass ich da dann wirklich drauf warte und das in dem Moment, wo es freigeschaltet wird, auch wirklich dann gucken möchte. Und ich glaube, dass auch davon man sich total viel übertragen kann, also diesen Gedankengang, wie kriegst du eigentlich in dem Moment eine Lerngeschichte so cool erzählt, dass ich eigentlich auf den nächsten Schnipsel wirklich warten möchte und gespannt bin, was dann wieder passiert.
Ja, und ich meine, das ist natürlich ein Punkt, ich beschäftige mich sehr stark gerade mit dem Thema Worldbuilding. Also das kann man sowohl für Belletristik als auch für Business und so weiter anwenden, dass man quasi sagt, okay, man baut im Prinzip so eine eigene Welt, wo man gerne als Zuschauer drin ist. Das ist egal, ob man dann im 15. Jahrhundert ist oder jetzt heutzutage. Und dieses, was du eben gesagt hast mit dem, wenn man sagt so, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, wenn man das jetzt filmen würde, aber wenn man jetzt sagt, okay, wir haben hier unsere drei Charaktere aus dem Büro, die kriegen alle drei einen Namen und haben so ihre speziellen Charakteristika und die sind quasi die Schauspieler, die diese Konflikte ein bisschen überspitzt und vielleicht sogar ein bisschen ironisch so darstellen. Und dann, okay, cut, bleibt das Bild stehen, wackelt alles und dann, oh Gott, wie sollen wir das jetzt lösen? Das kann man ja dann in Richtung Superheldenfilm oder Krimi, das kann man ja in alle Richtungen dann spinnen. Mhm. Und wenn man sowas hat, ist es natürlich auch sehr dankbar, dass man einfach Sachen nimmt, die immer wieder kommen. Also zum Beispiel, dann würden Charaktere immer wieder kommen. Und das gibt den Leuten so ein bisschen diese Wiedererkennung. Was jetzt auch nichts Neues ist, aber das ist so eine Sache. Oder weil du auch gesagt hast mit dem, dass man einfach gucken kann, was sind so Konflikte, die immer wieder auftauchen. Die kann man ja wahrscheinlich auf 20 verschiedene Varianten dann auch nochmal zeigen oder so. Weil auch dieses Wiederholung ist ja auch im klassischen Fall, denkt man sich auch so, oh nee, schon wieder das Thema und so. Aber Geschichten, das ist ja das Coole. Und deswegen finde ich so dieses Geschichten-Ding eigentlich sehr gut. Geschichten sind ja am Ende des Tages eigentlich fast immer das Gleiche. Es gibt ja so, keine Ahnung, 10, 20 so Grundgeschichten der Menschheit, die sich so, keine Ahnung, David gegen Goliath, so ein paar so Basic-Geschichten. Und jede gute Geschichte auf der ganzen Welt trifft meistens auf so ein paar Frameworks zu. Aber die einzelnen Geschichten haben ja alle ein bisschen andere Aussagen, ein bisschen andere Charaktere und so weiter. Und sich mal so in diese Richtung seinen eigenen Content zu überlegen, auch was jetzt so Wissenssachen angeht, halte ich für sehr schlau, weil die Leute so krass auf Geschichten abfahren, wenn das so in so ein Serienformat reingepackt wird. Ich finde es auch spannend, dass du jetzt wieder auf Serien wartest, weil das habe ich schon lange nicht mehr gehört von Leuten.
Ja, ich weiß, du bist ja auch kein Netflix-Fan. Das haben wir ja das letzte Mal.
Ich bin Fan, aber ich habe keine Zeit dafür.
Also ich habe tatsächlich eine Folge im Sommer geguckt, die hieß Stick. Das ist Apple TV und es geht im Prinzip um einen Golfprofi, der so ein bisschen sein Leben aus den Fugen geraten ist, aufgrund von vielen dramatischen Umständen. Und er findet quasi über einen jungen Mann, den er mentort und in den Profisport begleitet, wieder zurück ins Leben. Und ich fand, das war so eine coole Geschichte, dass mir das da wirklich das erste Mal wieder aufgefallen ist, wie schön ich das auch finde, da im Prinzip auf die nächste Folge zu warten und mir wirklich bewusst die Zeit dafür dann zu nehmen, die dann zu gucken. Und dass das für mich wirklich auch was war, wo ich dachte, das ist cool, da habe ich Zeit für mich. Also für mich in dem Moment waren es auch tatsächlich mein Mann und ich, wir haben uns mittwochabends wirklich, das war so unsere Zeit dann wieder. Und wo ich aber halt auch hinterher immer wieder gemerkt habe, wie dieses auf diese eine Sache und wirklich kein Handy und nix sozusagen nebenbei, diese eine Sache, wie das auch dich dann wieder zum Nachdenken bringt und wie du dann wieder in der Lage bist, dann die entsprechenden Assoziationen herzustellen. Also das fand ich total spannend. Aber ich bin gerade an einem Punkt hängen geblieben, nämlich diesem Thema Geschichten erzählen und eigentlich Storytelling-Kompetenz, weil für alle sozusagen Elemente, die wir uns aus der Creator Economy auch rausstibitzen können, ist das ja so eine ganz zentrale Fähigkeit, die wir eigentlich auch als Learning-Menschen lernen müssen, wirklich gute Geschichten zu erzählen, oder?
Ja, Ausrufezeichen. Ich weiß aber, dass das im deutschsprachigen Raum oft als, ich sage jetzt mal, minderwertige Art von Wissensvermittlung gilt. Zumindest so stand, wie ich das immer so mitbekommen habe. Ich habe einfach das Gefühl, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Gleiche mit, ob jetzt was populärwissenschaftlich geschrieben ist oder wissenschaftlich, wenn man jetzt aus der Wissenschaft kommt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das Lernen selber, wenn es spielerischer ist, oft so ein bisschen abgetan wird. Ich weiß nicht, da kannst du mich korrigieren, ob das richtig ist, aber sobald dann so ein bisschen jemand kommt und sagt so, hier, wir machen ein bisschen mit Post-it und bunt, dann wird erstmal schon mal so ein bisschen skeptisch geguckt. Obwohl das wahrscheinlich viel mehr Sinne sozusagen anregt, als wenn jetzt zum Beispiel einer einfach nur mit so einer Whiteboard oder sowas kommt. Und ich glaube, dass das auch das Gleiche ist, was auch gerade so, ich sag jetzt mal, alte klassische Medien gegenüber dieser Creator Economy haben, weil die einfach sagen so, hey, wir finden neue Formate, wir machen hier Serien, wir machen Hochkant und es ist egal, 90 Sekunden reicht, um eine Geschichte zu erzählen, wir machen das alles ein bisschen wilder. Und die alte Medienwelt schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh mein Gott. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen auch was Lernen jetzt nicht unbedingt nur in Unternehmen, aber so global betrachtet im deutschsprachigen Raum angeht, dass man sich denkt so, das klassische Bild von jemand stellt sich an eine Tafel, mehr oder weniger, und zeigt, wie es geht und die anderen setzen sich hin und müssen es abschreiben. Das wird natürlich hart in Frage gestellt, wenn da jemand kommt und sagt, wir erzählen eine Geschichte und das reicht schon und dadurch kannst du was lernen und so weiter. Was aber lustig ist, weil die ganzen alten, also Wissen wurde ja jahrelang vor allem über Geschichten übertragen. Das war ja das Einzige, was sich Leute merken konnten, als sie kein Papier hatten, soweit ich informiert bin. Und das kommt, glaube ich, gerade so, diese Erkenntnis kommt, glaube ich, so ein bisschen gerade wieder zurück, weil die Menschen können sich gefühlt auch nicht mehr so viel merken und so weiter. Aber so eine gute Story oder Charaktere oder Cliffhanger und Serien, wo man denkt, so, oh, jetzt will ich es aber wissen, das bleibt halt hängen. Mhm. Und ich glaube, dieser Switch dann, den zu machen, zu sagen, okay, wir sind uns nicht so cool dafür, sowas mal zu testen, sondern wir machen jetzt mal so ein bisschen die Storytelling-Variante, glaube ich, würde vielen Leuten sehr, sehr gut tun.
Das würde ich unterstreichen wollen. Also da glaube ich ganz fest daran, dass Storytelling-Kompetenz unglaublich gut täte und das überhaupt nicht zielführend ist, die abzutun. Weil wenn wir uns, sagen wir mal, so eine Sache wirklich abgucken wollen, dann ist das, dass alle wirklich erfolgreichen Creator sind extrem gute Storyteller. Also insofern würde ich das absolut unterstreichen wollen. Und ein anderer Punkt, den ich aber da gerade auch extrem wichtig fand, war, du hast gerade gemeint, man kann eine Geschichte wunderbar in 90 Sekunden erzählen. Bin ich bei? Dann darfst du aber nicht auf die klassische Learning and Development Art und Weise sozusagen an die Themen herangehen und erstmal eigentlich 60 Sekunden damit verbringen, zu erzählen, heute in diesem Modul geht es um und das ist unsere Agenda und also dann musst du halt wirklich direkt starten und dann ist eigentlich so dieser Gedankengang, Hook und zack rein in die Geschichte, ist ja noch ein viel zentralerer.
Ja, das muss man halt mal gucken, wie man sich das dann in der Umsetzung vorstellen kann. Das muss man sich dann wahrscheinlich ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt in so einem Seminar oder sowas denkt, jemand kommt rein und sagt, Achim und Sarah haben sich gestritten. In dem Moment sind sie und alle so, oh Gott, was ist passiert, was ist los? Und so, und dann würde man quasi auflösen, was dann so passiert. So von der Hinsicht her würde man das dann denken und wahrscheinlich bräuchte das genau so einen Wandel, dass man wirklich sagt, so, wow, okay, krasser Einstieg, erstmal die Aufmerksamkeit. Dann, hallo, ich bin übrigens Viktoria Weber und halte heute den Vortrag. Und jetzt geht's weiter. Wie löst sich dieser Skandal auf und so weiter? Und ich glaube, an der Stelle ist man wahrscheinlich bei vielen Leuten, die auch so einen traditionelleren Kontext gewohnt sind, wahrscheinlich schon so halb unten durch, weil die denken so, Gott, lass mich in Ruhe mit dem neumodischen Zeug. Aber sie werden sich trotzdem merken.
Das ist aber der Punkt. Ja. Deswegen, ich habe gerade gedacht, als du quasi diese Szene so aufgemacht hast, habe ich gedacht, da würde ich aber dabei bleiben. Also ganz ehrlich, ich wäre kurz wahrscheinlich irritiert, weil ich es nicht erwarten würde, aber ich würde wissen wollen, wie es weitergeht. Also insofern finde ich das eine total gute Idee. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen weggehen von diesem Thema, eigentlich musst du direkt da sein und du musst eigentlich gute Geschichten erzählen können. Wir haben in unserer ersten gemeinsamen Folge haben wir ein Format extrem intensiv aufgedröselt, nämlich dieses Thema Newsletter und wie man im Zweifelsfall auch daraus Lernserien machen kann. Man könnte vielleicht diese Geschichte von, was hast du gesagt, Achim und Sarah, man könnte im Zweifelsfall den Theorie-Content vorher in so eine Newsletter-Serie reinpacken, um hier gleich einfach mal noch mal so ein bisschen Verbindungslinien herzustellen. Aber wo würdest du denn sagen, wenn wir jetzt noch mal so in diesen Learning-Bereich reingucken, was fändest du denn, könnten noch spannende Formate sein, die wir uns jetzt mal weg von diesen Metaskills, Storytelling und eigentlich auch wirklich zack in der Geschichte zu landen? Was können wir uns denn so an Formaten vielleicht auch noch abschauen?
Also ich glaube, eine Sache, die du auch eben schon so ein bisschen angesprochen hast, ist natürlich diese Länge. Also dieses Micro-Content ist ja im Prinzip das Ding, was auch, also es gibt natürlich sehr viel langen Content, aber auch sehr viel so Micro-Content, dass man sagt, okay, man baut Sachen in so kleine Schnipsel ein. Dass man einfach sagt, so eine Sache, die ganz interessant ist, und das ist natürlich wirklich auch, wo man sich bei Hunderten und Tausenden von Leuten das abgucken kann, wo man sagt, man hat eine kleine Idee, und um die macht man einen Clip und nicht so, wir müssen das große Ganze. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was ich auch oft mit Leuten bespreche, die sagen, aber ich bin doch nicht so oberflächlich, ich weiß doch über alles Bescheid und das hängt alles zusammen und es ist viel holistischer. Und dann sage ich, ja, aber wir kriegen das nicht in 30 Sekunden rein. Das heißt, man muss halt sich auch, glaube ich, trauen, also das Holistische wegzulassen und sagen, wir nehmen kleine Schnipsel, die sehr snackable sind, das haben wir ja, glaube ich, auch bei den Newsletter besprochen, und sagen, okay, Lernen funktioniert auch in 30 Sekunden. Man kann kleine Clips pro Idee machen. Und das kann zum Beispiel so ein Mikrotraining sein, oder es kann, dazu werden wir wahrscheinlich auch nachher noch kommen, sowas wie, wie ich das mache, Arten von Trainings sein. Mhm. Und so, da gibt es auch ganz, ganz viele Social Media Bereiche, wo das super läuft, so von Gärtnern bis zu, keine Ahnung was, so. Heute zeige ich dir, wie ich meine Kastanien vom Baum pflücke, oder schlechtes Beispiel, aber von der Idee her. Oder sowas wie interne Wissensupdates, was ich diese Woche gelernt habe. Q&A an mich selbst oder so. Und das sind dann einfach so kleine ausgewählte Sachen, die aber dadurch, dass sie einfach so klein sind, auch besser auch gemerkt werden können. Also der ganze Schinken sozusagen, den man um die Ohren gehauen bekommt. Und das sind dann eher so kleine Lernpfade, wo man dann sagt, okay, ich habe hier so ein Mini-Format. Das kann eine Serie sein, muss es aber in diesem Fall für dieses Beispiel nicht. Und dass man dann eben sagt, okay, ich zeige den Prozess auch, wie eine Person das lernt und so weiter. Und ich glaube, man darf sich grundsätzlich nicht trauen, das so personenmäßig zu machen. Also, dass man sagt, wie diese eine Person das gelernt hat oder wie dieser eine Konflikt zwischen denen und denen stattgefunden hat. Und dass man dann wirklich sagt, man hat so diese eine kleine Idee für einen Clip, ob das jetzt ein Clip ist oder eine Einheit oder sowas, ist ja egal, aber dass man so diese sich traut, auch kleine Ideen aufzuteilen. Ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das heißt, ich versuche mal gerade so ein bisschen deine Punkte in so ein Mini-Rezept zu verpacken. Also wir haben einmal so dieses Thema gehabt, Geschichten erzählen zu können, die im Zweifelsfall auch in Serien zu denken. Das heißt, wir müssen aber auch in Cliffhangern denken. Wir müssen uns so überlegen, wie konzeptionieren wir so, dass die Leute dann wieder einschalten wollen. Wir müssen in Minischnipseln denken, also Minischnipseln im Sinne von, ich erzähle nicht die Geschichte von Adam und Eva bis zum jüngsten Gericht, sondern ich greife wirklich nur ein Mini-Element ein und darauf kann ich eingehen. Und am Ende des Tages, und dann dachte ich jetzt gerade wieder an dein Zoom-Bild von vorhin mit diesem, in dieses Gemälde reinzoomen. Also wenn man irgendwie zeigen möchte, ich kann doch aber trotzdem das ganze Thema abdecken, dann leg doch immer einmal sozusagen die Landkarte als erstes Bild drauf und zoom rein, wenn du es möchtest. Also man kann ja trotzdem zeigen, ich bin eine Experte für das große Ganze, aber das große Ganze erschlägt halt an der Stelle. Und dann glaube ich, und das wäre so irgendwie mein Gedankengang, der, glaube ich, auch Teil dieses Rezepts ist, dass wir eigentlich immer Personen zugucken. Wir gucken, wie du sagst, irgendwie Personen beim Denken zu, wir gucken denen zu, wie sie Dinge machen, wie sie sich weiterentwickeln, wie im Prinzip bei denen so ein bisschen auch das Behind the Scenes aussieht. Also das heißt, es geht ganz stark, finde ich, in der Creator Economy um den Menschen im Zentrum und so ein bisschen die Welt aus seinen Augen. Und es ist gern auch gleich nochmal so ein Part, den ich aufmachen wollen würde. Aber von diesem, ich betrachte eigentlich die Welt aus den Augen einer Person, sind wir ja im Learning-Bereich meilenweit weg. Also wir sind meistens auf so einem sachlich abstrakten Level unterwegs, dass man fast mit keinem Thema sich jetzt wirklich sozusagen als Person verbinden kann. Und ich glaube, das ist so ein Thema, dass man das nochmal sich anschaut und überlegt, wie kann ich das denn jetzt tatsächlich menschlich machen? Also wie kriege ich das hin, dass ich dieses Lernthema aus den Augen einer Person betrachte? Oder vielleicht sogar nochmal ganz anders gedacht, vielleicht bin ich ja auch als Learning Designer diejenige, aus deren Augen wir auf das Thema schauen. Das könnte ja auch spannend sein. Und dann sind wir aber, finde ich, in einem wahnsinnigen Rollenswitch drin, weil, also Learning-Menschen sind alles aber ganz sicher nicht diejenigen, die aktuell im Mittelpunkt stehen, sondern eigentlich diejenigen, die im Hintergrund designen und administrieren. Und deswegen glaube ich, da steckt tatsächlich ganz viel an Mindset-Wechsel drin. Und zwei Elemente hätte ich noch zum Hinzufügen. Bin gespannt, ob du da noch sozusagen die Würze dafür hast. Aber ich glaube, Humor ist ein ganz, ganz großer Punkt. Nämlich ja einfach auch mit einer Überspitzung, mit einem Sarkasmus, mit einem lustigen Angang an Themen ranzugehen und sich im Zweifelsfall nicht selbst zu ernst zu nehmen. Und so dieses dann aber interaktiv zu sein und zu sagen, hey, wie seht ihr das? Wollt ihr an der und der Challenge teilnehmen? Also wirklich eigentlich die Community, die Follower mit ins Boot zu holen. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz, ganz zentraler Punkt, den man sich da rausstibitzen kann. Wie würdest du das dann sehen?
Also zu der ersten Sache, die du gerade gesagt hast, das hatte ich mir sowieso noch notiert, dieses, weil du auch gesagt hast, so ein bisschen Witz und ironisch und so weiter. Auch da ist ja bei ganz vielen Leuten schon so, wir sind aber nicht witzig, wir sind professionell, wir sind seriös, oh mein Gott, bloß nicht. Da ist ja immer schon so ein bisschen auch, würde ich behaupten, schon auch noch mehr im deutschsprachigen Raum so ein bisschen so ein Widerstand. Die andere Sache ist aber auch, und ich glaube, da muss man sich auch wirklich so ein bisschen eingestehen, dass sich auch die Zeiten gewandelt haben, dass was auch Information und einfach Lernstoff angeht. Also es gab ja wirklich vor nicht ganz allzu langer Zeit wirklich einen Informationsmangel, eine Einschränkung. Also es gibt Leute, die da hier zuhören, die erinnern sich noch daran, wo man in die Bibliothek gehen musste, wenn man irgendwas nachschauen wollte. Gut, dann gab es das nächste, dann hat man vielleicht mal im Internet geguckt, das ging ein bisschen langsam mit seinem Modem, dann hat das geklappt. Dann gab es das Internet, voll cool, dann gab es auch noch Online-Kurse, die noch spezifischeren, noch geheimeren Sachen gezeigt haben. Heute ist ja im Prinzip eigentlich, was jetzt so Inhalte und so weiter angeht, nichts mehr geheim. Also es gibt ja im Prinzip wirklich fast nichts, außer wenn jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Staatsgeheimnisse sehen, was geheimes Wissen ist. Und kühles, gesichtsloses Wissen und damit auch Lernen ist ja unbegrenzt verfügbar. Das bedeutet, jeder kann sich hinsetzen, ob das jetzt Google oder ChatGPT ist oder was auch immer man benutzt und egal was wissen und egal wie aufbereiten und so weiter. Und das ist dann einfach so eine, ich sage es mal, Maschine, die spuckt mir alles aus, was ich will. Bringt es die Leute jetzt wirklich weiter? Handeln sie besser? Lernen sie mehr dazu? Ich bezweifle es. Und es gibt heutzutage schon den Begriff, dass man, also es gibt diesen Begriff Doomscrolling, dass man sagt, man sitzt halt einfach so an seinem Telefon und scrollt so ganz dumm vor sich hin. Es gibt jetzt sogar schon den Begriff quasi Prompt-Scrolling, dass man sagt, man promptet die ganze Zeit die Sachen und so, man hat ganz viele tolle Einleitungen, was man alles machen sollte und was ich alles lernen und Fakten und so weiter. Und jeder hat seinen ganzen persönlichen ChatGPT-Speicher voll. Habe ich da jetzt aber wirklich was draus gelernt? Habe ich jetzt wirklich das umgesetzt, was mir dieses Ding als tolle Timeline gesagt hat? Habe ich, und das ist halt so ein bisschen die Sache. Und deswegen glaube ich, dass man sich in der Zukunft viel mehr eben davon verabschieden muss, dass dieses, wie gesagt, kühl-sachliche, da gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, warum sich ein Mensch hinstellen sollte und es genau wie ChatGPT dann da so schön in Bullet Points runterbeten soll, weil das kann ChatGPT einfach viel besser. Das heißt, das Einzige, was uns ja wirklich nur noch bleibt, ist so, wir sind die Menschen, wir wissen, wie wir die Leute da abholen können, dass sie das fühlen und dass sie deswegen eher der Geschichte zuhören oder auch dem, was sich daraus ableiten lässt, als wenn ChatGPT sagt, hey, ich liefere dir jetzt hier 4 Punkte, aus Gründen derer du die folgende Sache in Anbetracht der aktuellen Situation in Erwägung ziehen solltest. Und alle so, Das heißt, das ist im Prinzip ja auch die Realität, die jetzt schon da ist, aber wo, glaube ich, ganz viele Leute noch nicht hinterhergekommen sind, dass das auch einfach ein Zwang werden wird, wenn man da überhaupt noch durchdringen wird. Weil einfach dieses Wissen und Sachlichkeit ist nicht mehr wertvoll. Eigentlich ist das wertvoll, dass man die Leute irgendwie dazu kriegt, sich wirklich damit zu beschäftigen und zwar mit voller Aufmerksamkeit. Das ist ja das, was wertvoll ist. Und deswegen glaube ich, dass das, was du gesagt hast, eben dieses Humor oder das ist halt Persönlichkeit oder so weiter, das wird wahrscheinlich irgendwann einfach gar keine Alternative mehr haben. Weil sonst hast du im Prinzip, kannst du auch wirklich, also ohne Witz kann man uns ja wirklich ChatGPT als Referenten nehmen. Der würde das wahrscheinlich besser machen als Menschen.
Als viele Menschen bin ich völlig bei dir. Hm. Und mit mehr Humor im Zweifelsfall. Wenn du ihn passend
Das hast du jetzt gesagt, das hast du gesagt.
Zu der Aussage stehe ich auch.
Ja, ja. Naja, nee, aber ich glaube, also ich glaube, dass es wirklich so ein bisschen so ein generelles Umdenken ist, dass man eben wieder von diesem gesichtslosen, kalten, sachlichen zurückgeht. So, das können inzwischen andere besser, nämlich die Maschinen. Mhm. Wir müssen wieder zurück zu dem, ich sage jetzt mal, original, von der original Art, wie Menschen sich früher Informationen gegenseitig rübergeschoben haben. Und das geht halt nicht, wenn man da so einen Filter drüber legt und sich in der Sachlichkeit versteckt. Mhm.
Und Menschen haben sich ja auch nicht Geschichten sozusagen oder Wissen rübergeschoben in epischer Breite, sondern es ging ja eigentlich immer um ein spezielles Thema und dazu dann dem Erfahrungswissen. Und ich glaube, auch da darf man nochmal umdenken. Also ich bin ganz arg davon überzeugt, wir brauchen nicht den 400-seitigen Trainingskatalog, bei dem ehrlicherweise 380 Kurse völlig für die Tonne sind, weil ganz ehrlich, die Themen, die die Leute wirklich brauchen, stecken in 20. Und das sind wahrscheinlich noch nicht mal episch lange, sondern einfach so kleine Pflaster, die halt wirklich ein zentrales Problem lösen und den Leuten deswegen wirklich weiterhelfen. Also ich glaube, dass wir im Zuge dessen, dass wir vielleicht anfangen, mehr wie Creator als Learning-Menschen zu denken, auch mal darüber nachdenken, das loszuwerden, was es ehrlicherweise gerade nicht mehr braucht. Also Fokus auf das Wesentliche, um dann aber auch wieder mehr Aufmerksamkeit zu ermöglichen, wenn wir so wollen. Du hast mir gerade tatsächlich, finde ich, einen ganz tollen Aufgalopp auch geliefert, um nochmal in ein zweites Thema reinzudosen, dass ich wahnsinnig spannend finde, dass ich ehrlicherweise bei dir im Podcast gehört habe und dann auch nochmal in einem anderen Podcast. Und da ging es ganz stark um das Thema Raw Content, den Trend in der Creator Economy, deutlich rohere Inhalte zu zeigen. Also gar nicht mehr so dieses klassische How-to, also wie macht man irgendwie XY, sondern wirklich so diese ganz persönliche Sichtweise, wie gehe ich an Themen heran und wie denke ich darüber nach, zu welchen Schlussfolgerungen komme ich, also eigentlich eher so dieses Mitnehmen in den Kopf eines Menschen und in dessen Gedankenprozesse. Warum funktioniert das denn gerade so gut, beziehungsweise warum nimmt denn eigentlich diese Art von Content gerade so Fahrt auf?
Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Punkte. Das eine ist natürlich, was ich eben gesagt habe, mit diesem, das Wissen selber ist einfach nichts mehr Besonderes. Und früher war es wirklich so, wow, man hat den Superdenkern gefolgt und die haben dann die ganz krassen Sachen und man hatte einfach einen Informationsvorteil, wenn man bestimmten Leuten zugehört hat, weil die wussten Sachen, die andere nicht wussten. Und das ist ja heutzutage im Prinzip fast nicht mehr der Fall. Also ob das jetzt keine Ahnung, juristischer Content ist oder irgendwas Lifestyle-mäßiges, ist es ja, wie gesagt, es gibt jetzt im Prinzip fast nichts mehr, was ein Geheimnis ist oder was irgendwie ganz neuartig ist und so weiter. Gibt es ab und zu, aber im Prinzip im Durchschnitt nicht. Mhm. Und deswegen finden die Leute halt nicht mehr interessant, was die Leute wissen, sondern wie die denken, weil sie eigentlich eher so dieses Rezeptwissen nicht mehr wollen, sondern eher so dieses Reflexionswissen. Also ich will im Prinzip als Mensch mehr lernen, wie ich reflektiere, statt wie ich weiß. Weil das Wissen, merken wir alle, dass das Wissen selber irgendwie so langsam mehr oder weniger wertlos wird. Jeder kann das innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde alles rausfinden. Das heißt einmal dieses, dass auch einfach eine andere Art zu denken wertvoller ist und man deswegen versucht, andere Leute in ihrer Denkweise zu adaptieren, weil das einfach auch ein Vorteil sein wird in der Zukunft. Das andere ist aber auch natürlich dieses ungeteilte und ungefilterte Nähe. Also dass man einfach sagt, alles wird im Durchschnitt, sind die Leute heute viel einsamer, im Durchschnitt arbeitet jeder viel mehr für sich, im Durchschnitt hat jeder weniger Freunde und so weiter und so fort. Okay, wir suchen halt wieder diesen menschlichen Kontakt. Und deswegen ist eben ganz stark so dieser Filter durch Menschen, dass es dieses, ich gucke Leuten beim Denken zu und habe so das Gefühl, denen näher zu sein. Mhm. Und auch da gibt es natürlich wieder ganz viele Problematiken bei der Sache mit den Leuten näher sein und so weiter. Aber wenn man so ein bisschen überlegt, dieses so, wie trifft jemand Entscheidungen und was kann ich davon lernen, hilft mir als Mensch in meinem echten Leben viel mehr, als wenn jetzt jemand sagt, so ja, hier sind die drei Punkte zu keine Ahnung was. Das heißt, das Problem ist ja, und das ist auch, glaube ich, so das klassische Wissen, dass man immer so sagt, so ja, hier sind die Punkte, wenn alles perfekt wäre, dann würde es so und so und so aussehen. Mhm. Wie die Welt aber in Wahrheit ist, ist, ich bin mitten in irgendeinem Problem, ich habe unzureichende Daten, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, dann passiert noch irgendwie privates Problem X und so weiter. Wie gehe ich jetzt vor? Weil das ist ja im Prinzip der Zustand, in dem wir meistens sind in der Realität. Wir sind ja nicht so Karteikarte, hier sind meine 5 Unterpunkte und so, sondern das Leben ist ja meistens so Chaos, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann so eine Orientierung zu haben, wie man sein Denken weiterbringt, statt einfach nur sein Wissen, das ist, glaube ich, so das nächste, das ist auch fast schon so ein bisschen so ein Statussymbol, dass man sagt, okay, ich bin ein klarer, ich kann klar denken oder ich kann besonders gut denken und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass Leute auch mehr anderen Leuten folgen, weil sie gerne deren Art zu denken zumindest ein Stück weit adaptieren wollen und auch lernen, wie die zu Entscheidungen kommen und so weiter. Denn am Ende des Tages sind ja ganz viele Ergebnisse von Sachen, die man gerne haben will, das Ergebnis von Entscheidungen, die Leute treffen. Und wenn man das Gefühl hat, man kann ähnliche Entscheidungen treffen oder man findet zumindest einen ähnlichen Weg, Entscheidungen zu treffen, dann glaube ich, hat man auch das Gefühl, dass man so ein bisschen ein Stück weit davon sich eine Scheibe abschneiden kann.
Ich finde das gerade auf mehreren Ebenen spannend. Einerseits, weil ich merke, dass es mir tatsächlich selber auch so geht, dass ich wahnsinnig gerne Menschen beim Denken zuhöre und eben so dieses mit in den Kopf und zu verstehen, ah, okay, das ist der Weg und so kommt er oder sie zum Ergebnis. Und das lässt sich ja wunderbar übertragen, so diese Herangehensweise, auf völlig andere Themen. Also wie du sagst, meistens haben wir ja ganz unterschiedliche Probleme, vor denen wir gerade stehen. Aber man kann sich ganz viel von diesem Prozess, wie man über Themen nachdenkt und wie man dann zu Lösungen kommt, davon, finde ich, kann man sich wahnsinnig viel abgucken. Ich überlege mir gerade, wie man sowas oder ob man sowas überhaupt gut auf den Learning-Kontext in Organisationen übertragen kann. Weil auf der einen Seite, was man ja schon machen könnte, ist eher so dieses irgendwie, was habe ich gelernt? Aber dann sind wir irgendwie schon wieder so ganz stark eigentlich so in diesem, das sind so die Themen und das habe ich draus mitgenommen. Das finde ich, das hat Ansätze davon, aber halt irgendwie nicht zu 100%. Und auf der anderen Seite würde das ja auch wiederum bedingen, also selbst wenn ich mit in die Gedankenwelt eines Kollegen oder einer Kollegin komme, das geht ja ganz weit weg von so diesem klassischen Lernen eigentlich. Also dann bist du ja weit weg vom, ich lerne einen Inhalt XY und eigentlich lernst du damit ja ganz krass eigentlich diese Meta-Skill-Denken, wenn du so möchtest. Und deswegen, ich finde es spannend, ich merke, dass es mich catcht. Ich frage mich aber, kann man es übertragen? Vielleicht habe ich aber auch einen Knoten im Hirn und du siehst es ganz anders.
Ich sehe es halb so wie du, dass ich sage, ja, das ist auf jeden Fall, also wenn man wirklich als Ziel hat, so die Leute sollen halt einfach das lernen, was wir denen hier vorsetzen, bitteschön, dann ist es natürlich jetzt, so eine Metaebene ist dann jetzt nicht zwangsläufig hilfreich. Man kann es aber, glaube ich, so ein bisschen sneaky einbauen, indem man das quasi verknüpft und sagt, wir haben hier ein bestimmtes Thema X und dann legen wir noch so eine Gedankenebene da drüber, dass sozusagen erstmal diese Basis dann steht. Und das kann man natürlich jetzt, also wenn man jetzt wirklich mal so in einem konkret praktischen Beispiel denkt, würde man da natürlich irgendeine Hook finden und sagen, okay, das und das ist passiert und so weiter. Dann, ich denke gerade das und das. 2 Schritte zurück, hier ist der Inhalt, den die Leute wissen sollen. Und dann wieder zurück zum eigenen Denken. Also quasi wie in so einem Gedankensandwich, dass man sagt, okay, hier sind meine Gedanken. Also natürlich erst irgendwas, ein Aufhänger, dann hier sind meine Gedanken. Dann wird erst eingebaut, an dritter Stelle quasi, was ist eigentlich der Input, den man wissen muss. Und das, finde ich, kann man sich tatsächlich, wenn man sowas macht, sehr, sehr gut aus so Anfängen von Büchern, also von Belletristikbüchern rausgucken. Da ist es ja auch meistens so, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes passiert oder irgendjemand läuft irgendwo hin und dann passiert Überraschung X. Und dann immer zwischendurch werden so Sachen eingeschoben, ob das jetzt in einem, romantischen Buch ist oder in irgendeinem was Historischem, wird immer noch kurz erklärt, so ja, in dieser Welt ist das und das passiert. Denn gestern sind die Außerirdischen gekommen oder keine Ahnung. Das heißt dieses, dass man das in so Scheiben macht und den Inhalt, also quasi das, die harten Fakten nach und nach damit einstreut. Das, glaube ich, wäre so eine Zwischenvariante.
Ich weiß genau, was du meinst und ich finde den Gedanken, finde ich, total gut zu sagen. Auf der einen Seite, man hat im Prinzip wirklich diese Inhaltselemente und man hat aber trotzdem die Möglichkeit, sozusagen beim Denken zuzugucken. Sehr spannend. Victoria, ich sehe schon, Folge 4 kommt.
Ich bin wieder am Start. Ich komme gerne vorbei.
Ein Traum. Für heute sage ich dir vielen, vielen lieben Dank. Ich habe eine kleine Call to Action. Vielleicht hast du auch noch eine. Ich finde, es sollte jeder deinen Podcast abonnieren und es sollte wirklich jeder auch deinen Newsletter abonnieren. Die Links werden wir in die Shownotes setzen, weil ich finde, wenn man auch so ein bisschen Lust hat, das ganze Thema Learning aus einer Metaperspektive zu betrachten und zu überlegen, welche Konzepte, die jetzt aus dem Online-Unternehmertum beispielsweise kommen, aus dem Marketing kommen, aus der Creator Economy kommen etc., was kann ich davon mir nehmen, wirklich so an Gedankenschnipseln und die für meinen Kontext nutzen, dann ist dein Podcast und dein Newsletter eine wahre, wirklich eine Fundgoldgrube. Abonniert es.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Tut es gerne.
Sehr gut. Victoria, wir sehen uns. Und jetzt wünsche ich euch Zuhörenden eine wunderschöne Restwoche.
Tschüss.
Ciao.